Ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Und es ist gar nicht so leicht, von dieser Weihnachtsatmosphäre jetzt zu unserer Predigtreihe wieder zurückzukommen. Wir haben heute unseren letzten Teil über biblische Konfliktlösung. Und ich hoffe, dass es euch in den letzten Wochen, uns in den letzten Wochen so erging, dass wir bei dieser Reihe über biblische Konfliktlösung immer wieder gedacht haben, okay, ich verstehe, was da so in mir vor sich geht. Also, wo ich ansetzen muss, wenn ich in Konfliktsituationen komme. Und wir wollen heute Morgen diese Predigtreihe abschließen. Und ich gehe nachher auf diesen Zettel ein, den ich euch ausgeteilt habe. Also es ist erst am Ende der Predigt, aber der ist zum Mitnehmen und auch zum nachhaltigen Nachwirken zu dieser Predigtreihe gedacht. Ich erkläre nachher noch, was das ist oder wie man das dann auch zur Anwendung bringt. Ich hoffe, uns ging es so in den letzten Wochen, dass wir manchmal gedacht haben, wenn wir hier in der Predigt saßen oder sie gehört haben, oh ja, das ist interessant, das ist relevant für mich. Ich verstehe, was das mit meinem Leben zu tun hat und ich will das anwenden, wenn sich die nächste Akutsituation von Konflikt in meinem Leben breit macht. Ich vermute mal, dass es uns so geht, ne? Dass wir uns für den Moment Sachen vornehmen und dass wir sagen, ja, ich habe jetzt eine Entschlossenheit und ganz schnell gerät das wieder in Vergessenheit. Man nimmt sich Dinge vor und es passiert dann doch nichts weiter. Stichwort Neujahrsvorsätze, weil es immer wieder so weit, ne? Man nimmt sich Dinge vor und kehrt ganz schnell in alte Muster zurück. Und so kann es auch sein in unserem Leben mit Gott, dass uns das ganz schnell passiert, dass er uns Dinge aufzeigt und dass er uns Lösungsansätze, zum Beispiel für Konfliktsituationen, vor Augen malt. Aber es dauert nicht lange und die Macht der Gewohnheit holt uns wieder ein. Und so sagt man das ja auch im Volksmund, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ich habe in dieser Woche gelesen, dass tatsächlich über 40% der alltäglichen Handlungen, die wir haben, Gewohnheiten sind. Also das sind Handlungen, die sich so durch Wiederholungen eingebrannt haben, die sich automatisiert haben und wir denken über vieles gar nicht mehr groß nach, sondern es passiert einfach so, unterbewusst. Und das Ganze bezieht sich leider allerdings nicht nur auf den morgendlichen Routinegang zur Kaffeemaschine, den du vielleicht tätigst, oder die Frage danach, wo du deinen Geldbeutel und deinen Schlüssel regelmäßig ablegst, oder ob du jemand bist, der immer schnell alles wegräumen muss, oder jemand bist, der immer alles großflächig erstmal auf den Boden verteilen muss. Das sind alles so die Kleinigkeiten von Gewohnheiten. Aber es geht viel weiter. Es bezieht sich auch auf unsere Denk- und Verhaltensweisen auf moralischer Ebene. Auch hier sind wir gewissermaßen Gewohnheitstiere. Und Gott stellt in seinem Wort einen Vergleich her und sagt Folgendes darüber in Jeremia 13, Vers 23. Da heißt es, kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken, dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Der Vergleich hier ist sehr einleuchtend, glaube ich, ne? Also ein Dunkelhäutiger, der kann seine Haut nicht einfach hell machen. Genauso wenig wie ein Hellhäutiger seine Haut dunkel machen kann. Und ich sag mal, die bisschen Mallebräune zählt an dieser Stelle nicht. Ja? Das würde keine wirkliche Veränderung ausdrücken. Und ein Leopard kann seine Flecken auch nicht einfach wegmachen. Warum geht das nicht? Weil es ihre Grundveranlagung ist. Es entspricht ihrem Wesen, es entspricht ihrer DNA, in der das verwurzelt ist. Und es ist nichts rein Äußerliches. Nun ist der Vergleich mit uns Menschen hier folgender, dass es uns genauso wenig möglich sein wird, uns wirklich grundlegend zu verändern. Natürlich können wir uns anstrengen und versuchen, für einen Moment vielleicht besser zu sein. Wir reißen uns zusammen und es klappt vielleicht auch für den Moment, aber ganz schnell fällt es wieder in alte Muster zurück. Warum ist das so bei uns Menschen? Weil wir an Böses tun gewöhnt sind, so sagt das dieser Text. Und sogar noch ein Stück weiter, weil wir in unserem Herzen verdorben sind. Wir haben das letzte Woche gehabt in der Predigt anhand von Lukas 6, Vers 45, dass man das Herz, wenn die Bibel davon spricht, als Schaltzentrale unseres gesamten Lebens bezeichnen kann. Und wir haben dann auch gesehen, dass schon ziemlich bald, nachdem die Sünde in die Welt kam, in 1. Mose 6, Vers 5 die Rede davon war, dass das Sinnen der Gedanken des Herzens nur böse ist. Das heißt, unser Inneres, wovon alles ausgeht, das ist verdorben, unser Wesen ist sündig. Und das stellt uns vor ein großes Problem und das stellt uns vor ein Problem, aus dem wir alleine nicht wieder herauskommen, seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist. Wir können uns auf den Kopf stellen, aber da die Sünde vor keinem von uns Halt gemacht hat, sind wir alle betroffen. Und wir können diese Veränderung von innen heraus, die wirklich nötig ist, die können wir nicht bewirken. Die Veränderung unseres Herzens, die kann nur Gott selbst bewirken und er will sie bewirken und er hat alles getan dafür, damit sie wirklich bewirkt werden kann. Das heißt, es gibt tatsächlich Veränderung. Es gibt einen Ausweg aus den alten Mustern heraus. Es gibt einen neuen Weg, den wir gehen können, sodass auch wirklich echte Frucht entstehen kann. Und darum soll es heute Morgen gehen. Wir wollen uns anschauen, was nötig ist, damit wir, die wir an Böses tun gewöhnt sind, echte Veränderung erleben. Unser Thema von heute Morgen heißt entscheidende Schritte zu wahrer Veränderung. Und unser Predigttext heute Morgen ist in Epheser 4, die Verse 30 bis Vers 32. Und diese Verse, die will ich uns gerne einmal lesen. Da heißt es in Epheser 4 ab Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir wollen uns anhand von diesen drei Versen heute Morgen vier Schritte anschauen, die von großer Bedeutung sind, damit sich wirklich etwas verändern kann. Und dann wollen wir am Abschluss der Predigt anhand von diesem sogenannten Dreibaumdiagramm noch in ein Fallbeispiel einsteigen und sehen so am Abschluss der Predigt drei, wie das funktioniert. Ja, wie wir so ganz praktisch dann dieses Tool, was ich euch so in die Hand gedrückt habe, mitnehmen können und auch anwenden können. Unser erster wichtiger Schritt von heute Morgen, der heißt, lass dich vom Geist Gottes leiten. Und es geht um Vers 30. In Vers 30 ist dieser klare Aufruf an uns, der da heißt, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie man den Heiligen Geist betrübt und wie man ihm auf der anderen Seite auch Raum gibt, müssen wir uns zunächst nochmal die Frage stellen, wer hat denn überhaupt den Heiligen Geist? Das ist ja eine ganz wichtige Grundvoraussetzung und das kann man nicht einfach über jeden Menschen sagen. Also nicht jeder hat den Heiligen Geist. Wir haben einen menschlichen Geist, der Mensch besteht aus einem nicht-materiellen Teil, nämlich einem Geist und auch einem Körper, dem materiellen Teil, den wir sehen. Aber der menschliche Geist ist nicht gleichzusetzen mit dem Geist Gottes. Wer aber hat den Geist Gottes bekommen? Wenn wir im Epheserbrief ein bisschen weiter zurückgehen, in Epheser 1, dann bekommen wir mehr Aufschluss darüber. Da heißt es in Epheser 1, Vers 13 und 14, in ihm, und damit ist Jesus gemeint an dieser Stelle, in Jesus seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Hier wird deutlich, dass nur Menschen mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind, die das Evangelium gehört haben und gläubig geworden sind. Und hier ist das so beschrieben als das Wort der Wahrheit und als das Evangelium eurer Rettung. Und für die allermeisten von uns heute Morgen ist relativ klar oder schon einleuchtend, was sich hinter solchen Begrifflichkeiten verbirgt. Aber vielleicht gibt es auch manch einen, der zuhört oder zuschaut, der nicht so richtig viel damit anzufangen weiß. Und ich darf an dieser Stelle, um eine ausführlichere Betrachtung über die Frage, was ist das Evangelium, darf ich verweisen auf ein Video, was wir auf unserer Homepage haben. Das heißt auch, was ist das Evangelium auf der Homepage oder auf dem YouTube-Kanal. Und es lohnt sich, das nochmal anzuschauen, wenn das nicht so klar ist. Aber im Kern der Sache des Evangeliums geht es darum, dass ein Mensch versteht, dass er ein Sünder vor dem heiligen und gerechten Gott ist. Das heißt, jeder von uns als Menschen, der hat in seinem Streben, in seinem Denken, in seinem Reden, in seinem Handeln gegen Gott gesündigt und damit Gottes gerechtes Gericht verdient. Das bedeutet für uns, wenn man der Bibel Glauben schenkt, dass es ewige Trennung mit sich bringt. Das bedeutet, dass Gott uns verdammen muss, dass er uns richten muss. Das ist das, was die Bibel mit Hölle beschreibt. Das heißt, ich muss einerseits die Wahrheit über mich selbst verstehen und andererseits die Wahrheit über Gott erkennen. Das bedeutet also, ich bin sündig und Gott ist heilig und gerecht hingegen. Und er kann nichts mit mir als Sünder zu tun haben und ich kann auch nicht vor ihm bestehen. Nun ist die entscheidende Freudenbotschaft des Evangeliums, dass Gott selbst Mensch geworden ist in Jesus Christus. Und im Gegensatz zu jedem von uns hat Jesus ein perfektes Leben gelebt, ein makelloses, tadelloses Leben. Und trotzdem starb er am Kreuz und bekam die Strafe ab, die eigentlich Sünder bekommen müssten. Er bekam das Gericht Gottes und den Zorn Gottes ab. Und das hat er nicht ohne Grund getan, sondern er hat es getan, um dich und um mich zu retten. Er bekam dort an meiner Stelle die Strafe ab, die wir eigentlich verdient gehabt hätten. Dadurch, dass Jesus das vor gut 2000 Jahren getan hat, am Kreuz gestorben ist, für Sünde, bietet er dir und mir diesen wunderbaren Tausch an, der da folgendermaßen aussieht. Meine Schuld wird ihm komplett angerechnet und er trägt das Gericht, was ich verdient gehabt hätte. Und auf der anderen Seite bekomme ich vor Gott sein vollkommenes, perfektes, makelloses, sündloses Leben angerechnet. Und wenn jemand diese Botschaft glaubt und für sich persönlich in Anspruch nimmt, dann wird er gerettet. Und dann bekommt er ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Schon jetzt und auch für immer. Nun gibt es manch einen, der es hört und denkt, ah ja, sehr gut, ja, dann löse ich diesen Freifahrtschein, aber dann mache ich einfach so weiter wie vorher. So, also so nach dem Motto, ne, ich nehme die Rettung mit, aber ich will nicht umkehren, mein Leben, das mache ich einfach so weiter. Und wenn es jemand so geht, dann hat er nicht verstanden, wie schlimm eigentlich ist, dass wir uns gegen Gott versündigt haben und dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Wenn jemand so denkt, dann fehlt was ganz Wesentliches. Aber der versteht, nein, Sünde ist schlimm. Und ich gehe so weit und bekenne meine Sünde im Gebet vor Gott und verstehe, ich brauche Vergebung. Ich bitte Gott auch um Vergebung und ich unterstelle ganz bewusst mein Leben ab sofort Jesus als Herrn. Der ist zum echten Glauben gekommen an Jesus Christus und er lebt in der Beziehung mit Gott und diese Beziehung prägt sein ganzes weiteres Leben. Vielleicht hört oder sieht heute Morgen der ein oder andere diese Botschaft und denkt, okay, ja, ich habe das noch nie gehört oder ich habe das schon so manches Mal gehört, aber ich habe es noch nicht so richtig verstanden oder geglaubt. Und wenn das der Fall ist, heute Morgen, dann nimm das als Anlass, dieser Sache weiter nachzugehen, weil das ist das Allerwichtigste für dich heute Morgen, bildet auch die Grundlage für alles Weitere, was wir überhaupt heute Morgen betrachten. Und du kannst das tun, indem du dieses Video, was ist das Evangelium, dir anschaust oder indem du das Gespräch suchst, vielleicht deine Fragen stellst oder wenn du sagst, ja, ich habe das verstanden, dann triff eine klare Entscheidung für Jesus. Dieses Evangelium, wovon hier die Rede ist, das ist die absolute Basis, die gelegt werden muss, damit wirkliche Veränderung im Leben von uns Menschen geschehen kann. Und wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann sind damit gleich mehrere Dinge verbunden. Und der Vers 13 hier, der sagt uns das, genauso wie in Epheser 4, Vers 30, dass wir dann von Gott selbst versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Das heißt, Gott hat seinen Geist gegeben und er hat uns damit ein unwiderrufliches Siegel aufgedrückt, sodass wir eines Tages bei ihm sein werden. Wir können das wissen. Da gibt es eine Heilssicherheit, die Gott uns dadurch gibt. Hier ist auch mit angesprochen, dass eines Tages unsere vollständige Erlösung kommen wird. Ja, wir erleben das ja. Ne? Wir erleben, dass wir in einer verdorbenen Welt leben und mit unserer eigenen Sünde zu kämpfen haben und auch mit der von anderen Menschen und mit den Folgen der Sünde, von Krankheit, von Leid, von Not und so weiter. Aber es wird ein Tag kommen, an dem all das nicht mehr sein wird und an dem wir vollständig in das Bild Jesu verwandelt werden. Und ich gehe davon aus, viele von euch, die ihr Christen seid, ihr freut euch auf diesen Tag. Mir geht es so. Ja? Ich freue mich bei allem, was wir erleben, im eigenen Leben, auch in dieser Welt, wenn eines Tages wirklich vollkommene Erlösung eingetreten ist. Wenn man ein Stück weiter im Epheserbrief liest, nicht in Epheser 1, sondern in Epheser 2, dann heißt es da in Vers 18, denn durch ihn, durch Jesus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Und auch das hat sich komplett verändert. Während wir vorher getrennt waren von Gott, haben wir nun durch den Heiligen Geist Zugang zum Vater. Das heißt, wir dürfen uns zu jeder Zeit mit allem, was uns beschäftigt, als Gottes Kinder an unseren liebevollen Vater wenden. In dem Wissen, dass er absolut gut ist und es absolut gut meint mit uns und dass er uns die nötige Hilfe schenken wird. Und dann einen Schritt weiter, eine Wahrheit, die wir nicht im Epheserbrief direkt finden, aber zum Beispiel in Römer 8 ist die Tatsache, dass der Heilige Geist in einem jeden Gläubigen wohnt. Und dass er unser Leben ab sofort bestimmen und leiten will. Und so heißt es in Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter persönlich angenommen hast, dann lebt der Heilige Geist in dir und dann will er dein Streben, dein Denken, dein Reden, dein Handeln, dein ganzes Leben immer mehr so prägen und verändern, sodass es Jesus ähnlicher wird. Und man könnte das ausdrücken mit diesem lebenslangen Prozess, der stattfindet, der Heiligung. Und dabei verwendet der Heilige Geist vor allem ein Instrument, das er selbst in kleinster Feinarbeit eingegeben hat. Und das ist das Wort Gottes. Man könnte sagen, je mehr wir uns mit dem Wort Gottes befassen, desto mehr Handwerkszeug gibst du dem Heiligen Geist in die Hand, um in deinem Leben wirklich Veränderung zu bewirken. Wir merken dann, dass der Geist Gottes unsere Denkweisen korrigiert, dass er uns in verschiedenen Situationen von Sünde überführt, dass er uns aufzeigt, was zum Beispiel mein eigener Balken ist in meinem Auge, wenn wir an die letzte Woche denken. Und er verschafft uns auch Klarheit in Alltagssituationen darüber, wie wir denken und handeln können, sodass es Jesus entspricht. Man könnte sagen, der Heilige Geist ist so etwas wie unser täglicher Life-Coach, ja, der uns aufbaut, der uns ermutigt, der uns anspornt, der uns korrigiert, allerdings nicht zum Schlechten, sondern zum Guten, wie das ein guter Trainer tun würde. Und nun kann es bildlich gesprochen so sein, dass unser Life-Coach zwar immer wieder daherkommt und sich bemerkbar macht, aber wir einfach nicht auf ihn hören und wir ihn zunehmend mehr einfach ignorieren. Übertragen könnte man sagen, genau das passiert, wenn wir den Heiligen Geist betrüben, wie das hier in Epheser 4, Vers 30 heißt. Und das Wort für betrüben, das könnte man auch mit traurig machen oder mit kränken oder mit Kummer bereiten übersetzen. Warum ist das so? Warum wird Gott selbst, warum wird der Geist traurig, wenn wir ihn zurückdrängen? Weil Gott selbst hat uns erlöst und zu seinem Eigentum gemacht, damit wir nicht mehr weiter unabhängig von ihm unsere eigenen Wege gehen müssen, sondern damit wir mit ihm und für ihn leben können, damit wir auf seinen Wegen gehen können. Und er hat alles dafür getan, nämlich seinen Geist in uns gegeben, der uns darin leiten will. Und wenn wir jetzt den Heiligen Geist zurückdrängen und daran hindern, dass der Geist Gottes in unserem Leben das tut, was Gott eigentlich in unserem Leben tun will, dann bewirkt das, dass der Geist Gottes und damit Gott selbst traurig wird. Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist aus unserem Leben verschwindet als Christen, aber er wird immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Er verschwindet im Hintergrund, könnte man sagen. Wie geschieht das? Ganz oft passiert das schleichend, aber eigentlich durch ganz einfache Sachen. Indem ich zum Beispiel dem Wort Gottes wenig Raum in meinem Leben gebe. Wenn das das Hauptinstrument ist, dann ist das die logische Schlussfolgerung, ja? Dass der Geist kaum wirken kann, wenn kaum Zeit und kaum Gedanken für Gottes Wort da sind. Also uns geht das ja so schnell, ne? Dass wir entweder gar nicht lesen oder vielleicht auch Gottes Wort ausgelegt hören oder so, oder aber, dass wir es mal so schnell lesen, aber dass wir nicht wirklich darüber nachsinnen. Und das ist, glaube ich, bei manchem so, der Christ ist, dass er ganz wenig Raum für Gottes Wort hat und er wendet also auch kaum auf sein Leben an und wundert sich dann aber, warum es so wenig Fortschritte gibt und warum sich nicht Dinge wirklich verändern. In Anlehnung an Epheser 5, Vers 18 und 19, wo die Rede davon ist, dass wir voller Heiligen Geistes werden sollen, könnte man auch sagen, also der Heilige Geist wird betrübt, indem ich mich von Gemeinschaft mit Christen zurückziehe, indem ich die vernachlässige. Oder auch in Anlehnung an Epheser 5, Vers 18 bis 20, indem ich meine Anbetung und meinen Dank gegenüber Gott vernachlässige, indem der ausbleibt. All das sind so Dinge, ja, die führen dazu, dass der Geist wenig Raum in meinem Leben hat. Und ein sehr bedeutsamer Punkt, wie wir den Heiligen Geist betrüben, finden wir schon im Alten Testament. In Jesaja 63, Vers 10, in der ersten Hälfte, das ist eine ganz ähnliche Formulierung, da heißt es, sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Und hier ist das bezogen auf die Israeliten, aber der Punkt von Widerspenstigkeit, der ist auch von uns für großer Bedeutung. Das heißt, wenn Gott dir Dinge aufzeigt, die ihm nicht gefallen und dir Dinge deutlich macht, aber du dein Herz ihm gegenüber verschließt und das nicht so an dich ranlässt, ihn nicht an deinem Leben wirken lässt, dann betrübt das den Heiligen Geist. Und es kann sein, dass der Heilige Geist sich so zunehmend mehr zurückzieht und dass dein Gewissen immer weiter abstumpft. Das Gewissen ist nicht der Heilige Geist, aber der Heilige Geist will das Gewissen gebrauchen. Andersrum ist es so, wenn ich dem Geist Gottes Raum gebe und auch dem Wort Gottes Raum gebe, dann schärft er mein Gewissen. Dann werden meine Denkweisen verändert, dann wird auch der Wunsch in mir immer stärker, Gott wirklich gehorsam sein zu wollen. Also wie du und ich in Konfliktsituationen denken, reden und handeln, das hat ganz viel damit zu tun, wie viel Raum wir dem Heiligen Geist eigentlich in unserem Leben geben und wie viel Gehör du ihm natürlich dann auch schenkst. Und bei diesem ersten Schritt der Veränderung, der am ausführlichsten heute Morgen war, da können wir uns die persönliche Frage stellen, wie viel Raum gebe ich denn eigentlich dem Wort und dem Geist Gottes aktuell in meinem Leben? Lasse ich ihn wirklich mich korrigieren? Lasse ich mich von ihm leiten oder stelle ich vielmehr auf stur. Lass sie das alles gar nicht so richtig ran. Und um es mal noch ein bisschen klarer mit diesen Worten hier auszudrücken, kann man sich ja mal fragen, ist der Heilige Geist eigentlich betrübt über mich? Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes kann dann auch ein zweiter Schritt und auch ein dritter Schritt erfolgen. Und der zweite Schritt in diesem Text von heute Morgen, der heißt, zweitens, legt das Alte ab. Und es geht um Vers 31. Jetzt müssten wir eigentlich ausführlicher in den Gesamtzusammenhang von Epheser 4 eintauchen, wozu uns die Zeit heute Morgen fehlt. Und trotzdem will ich, um das zu verstehen, was eigentlich der Hintergrund ist von diesen Versen, die wir heute betrachten, will ich gerne Epheser 4, Vers 17 bis 24 lesen, weil das die Grundlage bildet für alles dann, was kommt in Vers 30 bis 32. Und während wir das tun, während ich diese Verse jetzt lese, achten wir mal auf ein Vorher-Nachher-Prinzip. Also wie sah mein Leben vor Jesus aus, bevor ich ihn kennengelernt habe, und wie sieht es danach aus? Da lesen wir in Epheser 4 ab Vers 17 Folgendes. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ganz grob könnte man sagen, die Verse 17 bis 19 sprechen davon, wie ein Leben ohne Jesus aussieht, und Vers 20 bis 24 von der großen Wendung, wenn jemand Christ wird. Und dabei wird hier dieses Bild verwendet von dem alten Menschen, der abgelegt wird, und einem neuen Menschen, der angezogen wird. Nun steht dieses abgelegt habt in Vers 22 und auch das angezogen habt in Vers 24 steht im Griechischen in einer Zeitform, die ausdrückt, das ist bereits geschehen. Ja, das ist ein für alle Mal passiert. Und so gilt das für jeden echten Christen, dass wir geistlich gesehen mit unserer Bekehrung und Wiedergeburt, mit unserer Hinwendung zu Jesus, den alten Menschen abgelegt haben und den neuen Menschen angezogen haben. Und der neue Mensch, der wird hier charakterisiert oder beziehungsweise beschrieben in Vers 24 als von Gott geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dieser neue Mensch ist in Jesus Christus geschaffen worden. Und jeder, der in Christus ist, für den gilt, dass Gott ihn ansieht als wahrhaftig und gerecht. In Christus. Das ist unser Stand als Christen in Christus. Und dennoch merken wir, jeder von uns, glaube ich, dass der alte, sündige Mensch mit seinen Denkweisen, mit seinen Verhaltensmustern, auch mit seinen Gewohnheiten, sich immer wieder bemerkbar macht und in den Vordergrund drängen will. Und mitunter deshalb steht zwischen dem alten Menschen in Vers 22 und dem neuen Menschen in Vers 24, genau dazwischen die Formulierung in Vers 23, dass ihr dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Und hier wird sprachlich im Griechischen eine Zeitform verwendet, die deutlich macht, dass wir fortlaufend verändert oder erneuert werden. Also ein fortlaufender Prozess. Und wo findet die Erneuerung vor allem statt? Im Geist unserer Gesinnung. Ich könnte auch sagen, in unserem Denken, in unserem Verstand. Das heißt also im Verborgenen, und dieses Wort Gesinnung wäre das neutestamentliche Pendant zum Wort Herz, was wir in der Bibel oft finden. Und dort muss Veränderung geschehen, dort muss Erneuerung geschehen, damit sich diese im Leben manifestieren kann. Nun ist es wichtig zu verstehen, dass wir als, in Anführungsstrichen, Gewohnheitstiere, die wir an böses Tun gewöhnt sind, in Christus ein ganz neues Potenzial bekommen haben, anders zu denken, zu reden, zu handeln, zu leben. Und genau dieser neue Mensch, der soll immer mehr Gestalt gewinnen in unserem Leben. Und die entscheidende Kraft, damit das wirklich geschieht, ist nicht meine eigene, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. Durch seine Kraft, durch seine Hilfe, durch die tiefere Erkenntnis, die er mir schenkt, kann ich tatsächlich das Alte ablegen. Und in diesem Text dann weiter in Epheser 4 ab Vers 25 sind verschiedene Lebensbereiche angesprochen, wo dieses Prinzip Altes ablegen und Neues anlegen dann ganz praktisch wird. Und unter anderem, wenn es um Konflikte und zwischenmenschliche Herausforderungen geht, was ja unser Thema der Reihe ist, sagt Paulus in Vers 31 dann Folgendes. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Jetzt die Frage an dich und an mich. Kennst du diese Begriffe aus deinem Leben? Kennst du diese Begriffe aus deinen Konflikten? Vielleicht sogar aus der vergangenen Woche? Kennst du sie aus deinem Herzen? Hinter Bitterkeit verbirgt sich zum Beispiel so etwas wie Groll, der vor sich hinschwelt. Oder mangelnde Vergebungsbereitschaft. Oder Hartherzigkeit, verhärtete Gefühle, nachtragend zu sein anderen Menschen gegenüber. Auch eine harte Enttäuschung, die maßgeblich mein Leben weiter bestimmt. Und eventuell auch nach innen gekehrter Zorn. All diese Dinge. Und man könnte noch vieles weitere nennen. Und wir haben nicht die Zeit, um über die starke Auswirkung einer Wurzel der Bitterkeit in unserem Leben nachzudenken. Aber sie ist sehr groß. Wut und Zorn sind hier weiter genannt. Und wir haben die Hintergründe von Zorn in der Predigt über Jakobus 4 schon mehr beleuchtet und darüber nachgedacht. Und ihr könnt es gerne nochmal nachhören, wenn ihr sagt, ja, ich will Zorn, doch Streit, aber auch in dem Fall Zorn, wirklich bei der Wurzel packen. Und man kann es hier so unterscheiden, vielleicht diese beiden Begriffe, dass Wut vielmehr das Offensichtliche beschreibt, also unsere Wutanfälle. Wenn wir die Beherrschung verlieren, wenn wir ungehalten werden in unseren Worten und vielleicht auch bis hin zu Gewaltausbrüchen. Während hinter Zorn vielmehr das Dahinterliegende steckt, das, was im Verborgenen geschieht. Also Feindseligkeiten, die in meinem Herzen vielleicht sind, eine Gereiztheit, die da ist, ein anhaltendes Sauersein und so weiter. Und wir hatten das schon in der Predigt über Zorn auch, dass es nach innen gerichteten und nach außen gerichteten Zorn gibt. Und ihr könnt selbst überlegen, wo ihr tendenziell die Neigung eher zu habt. Wenn es ein nach außen gerichteter Zorn ist, dann ist er nicht selten auch damit verbunden, dass wir in Geschrei verfallen. Und davon ist ja hier auch die Rede und ich vermute mal, wir kennen das, dass in Konfliktsituationen der Ton rauer wird und wir unfreundlicher werden und lauter werden inmitten von unseren Streitereien. Und manchmal wird der Ton leider nicht nur lauter, sondern auch verletzender. Das heißt, wir werfen dem anderen direkte Beleidigungen an den Kopf, wir beschimpfen ihn, wir machen ihn nieder. Und manchmal ist es so, dass wir es direkt in einem Konflikt tun. Und manchmal ist es auch so, dass wir nach einem Konflikt zu einer dritten Person rennen, um so richtig Dampf ablassen zu können, ja, über unseren Konfliktpartner. Und dann werden wir mitten im Thema Lästerung, was hier angesprochen ist, können es auch mit Verleumdung oder böses Nachreden übersetzen. Und nicht selten ist unsere Lästerung, und gerade in Konfliktsituationen, stark verbunden mit einer Einseitigkeit in der Schilderung und auch mit Übertreibung. Und ich denke, viele von uns kennen diesen Drang, dass man, wenn man selbst in einer Konfliktsituation ist, in einem aufgebrachten Zustand ist, so jemand anders rennen will, um meistens Bestätigung zu suchen. Nicht um wirklichen Rat oder Korrektur für sich selbst zu suchen, sondern Bestätigung. Und wir rennen zu jemand anderem, nicht zu Gott, sondern zu irgendeinem Menschen. Aber wir können uns immer fragen, was bringt das denn eigentlich? Wenn die Motive dahinter falsch sind, warum wir zu jemand anders rennen, dann bringt es nicht viel. Es bringt mich nur dahin, dass mein Groll und meine Selbstgerechtigkeit noch stärker wird und genährt wird und ich stachel den anderen eher noch dazu an, auch schlecht zu denken und mit in Lästerei zu verfallen. Am Ende von Vers 31 sagt Paulus hier noch, samt aller Bosheit. Und darin ist alle Verdorbenheit inbegriffen, sei es in Motiven des Herzens, im Gedanken, in Tun. Und aller spätestens an dieser Stelle sitzen wir alle mit im Boot, weil wir wissen, dass wir noch ganz viel Böses tief in uns drin haben. Diese Liste hier, die ist nicht abgeschlossen, aber ich glaube, sie reicht dafür, wenn wir sie uns anschauen, um zu verstehen, dass wir wirklich Veränderung brauchen und dass es Dinge gibt, die wir ablegen müssen. Und die Aufforderung hier, die ist ja ziemlich deutlich. All das sei von euch weggetan. Ihr könnt es auch übersetzen mit entfernt oder beseitigt oder weg oder fortschaffen. Und wir können uns fragen, okay, wie mache ich das denn jetzt in der Akutsituation? Wohin schaffe ich das denn weg? Wenn ich merke, dass das Alte sich wieder in irgendeiner Form anbahnt und am besten schon, wenn es sich wieder anbahnt, oder aber, wenn ich merke, dass es schon hervorgetreten ist, dann ist der Weg ganz bewusst zu sagen, ich gehe zum Kreuz. Dort bringe ich das hin, zum Kreuz Jesu, dort, wo er dafür gestorben ist. Und ich tue, um das mit einem alten Wort zu sagen, Buße. Das heißt, ich bitte konkret um Vergebung für meine falschen Motive, für meine Denkweisen, für meine Handlungen. Und ich weiß, das ist durchaus schwer, inmitten der Situation so etwas zu tun, aber ich bin davon überzeugt, es ist äußerst wirkungsvoll, wenn wir lernen, inmitten von Konfliktsituationen genau diesen Weg zum Kreuz zu gehen. Warum? Weil ich dann nicht mehr aus meiner eigenen Kraft weiterlebe, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich fange an, mich von ihm leiten zu lassen. Und wenn ich mit Gott die Dinge des Konfliktes im Gebet bespreche, dann verändert er nicht unbedingt die Situation und er verändert auch nicht unbedingt mein Gegenüber, von dem ich denke, das ist ein absoluter Vollidiot, sondern er verändert mein eigenes Herz. Und da bleibe ich aber nicht stehen. Ich bitte Gott nicht in Anführungsstrichen nur um Vergebung und lege das Alte ab, sondern ich bitte auch um Kraft und Hilfe und Freude, seinen Willen zu tun und so zu leben, wie es ihm gefällt. Und das führt uns zum dritten Schritt und der heißt, legt das Neue an. Und es geht um Vers 32. Gemeint ist damit, legt das neue Wollen, das neue Denken, das neue Handeln an, das Jesus selbst dir vorgelebt hat und das Gott dir in seinem Wort deutlich macht. Es endet fatal, wenn wir als Christen versuchen, Altes abzulegen, aber nichts Neues an diese Stelle tritt. Was passiert dann? Wir befinden uns wie in einem Vakuum. Und das wird nicht lange anhalten, weil wir Menschen dazu geschaffen sind, etwas zu wollen, etwas zu denken, etwas zu tun. Das heißt, wenn du ab, aber nicht anlegst, dann kehrst du ganz schnell wieder in alte Muster zurück. Und ich glaube ehrlich gesagt mitunter, dass viele Christen nicht wirklich Veränderung erleben in ihrem Leben, weil sie nur ablegen oder versuchen nur abzulegen. Da erkennen wir, dass etwas nicht so gut läuft oder dass etwas nicht so richtig ist. Wir bekennen es vielleicht auch vor Gott, manchmal einfach aus einem Pflichtgefühl heraus oder auch halbherzig. Aber nehmen wir an, wir bekennen das vor Gott, aber wir ziehen keine wirkliche Konsequenz daraus. Und wir bitten Gott auch nicht um Hilfe, dass wir anders weitermachen. Das heißt, wir bringen Gott vielleicht unsere Sünde, aber wir machen alles Weitere dann mit uns selbst aus. Und das funktioniert nicht. Die Folge davon ist, dass sich entweder dann nichts verändert, gar nichts, oder aber, dass ich versuche, Frucht des Geistes aus mir selbst heraus zu produzieren und ich merke, das funktioniert nicht. Und an dieser Stelle kann sich ja jeder mal selbst fragen, inwieweit er dieses Prinzip von Ablegen und Anlegen tatsächlich praktiziert und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gedacht, wie es deine Konfliktsituation, die du vor Augen hast, die du kennst, verändern würde, wenn du das tun würdest. Diesen Schritt, etwas anzulegen, etwas Neues, also ganz bewusst zu gehen mit Gott, nachdem Umkehr im Gebet stattgefunden hat, das ist enorm wichtig. Aber was soll jetzt an die Stelle des Alten treten? Vers 32 sagt uns das. Seid, oder man könnte auch übersetzen, werdet, aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und mit diesem Aber hier wird ein deutlicher Gegensatz hergestellt zu dem Vers 31. Und dann werden hier drei Begriffe genannt, die angelegt werden sollen. Nämlich gütig, mitleidig und vergebend. Und ich will nur kurz auf diese drei Begriffe eingehen. Und während ich das tue, könnt ihr selbst überlegen, ob ihr das in eurem Leben wiederfindet und wo ihr vor allem für euch einen persönlichen Veränderungsbedarf seht. Das Wort für gütig, das könnte man auch übersetzen mit sanft oder mild oder freundlich oder angenehm, gut, brauchbar, liebevoll, all das ist so da inbegriffen. Also das Gegenteil von harsch, von scharf, von schwer. Und darin inbegriffen ist unter anderem auch, dass man dem anderen erstmal Gutes unterstellt. Dass man dem anderen wohlgesonnen ist, für ihn oder für sie Gutes im Sinn hat und ein positiver Gesprächspartner ist. Und es ist eine ganz spannende Überlegung, glaube ich, wenn man mal an die letzte Auseinandersetzung zurückdenkt, in der man war und sich überlegt, wenn ich mich in mein Gegenüber hineinversetze, ja, war ich dann wohl für mein Gegenüber ein angenehmes, wohlwollendes Gegenüber, ein angenehmer, wohlwollender Gesprächspartner. Dieses Wort für gütig, das wird auch als Charakterisierung für Gott selbst, benutzt, also für Jesus selbst zum Beispiel in Matthäus 11, Vers 30 und auch für Gott in Lukas 6, Vers 35 und 1. Petrus 2, Vers 3 und Römer 2, Vers 4. Also er ist das Vorbild für Güte. Der zweite Begriff an dieser Stelle für mitleidig, den könnte man auch übersetzen mit barmherzig, das tut die Schlachter 2000, oder auch mitfühlend, gutmütig oder auch mildtätig. Und die Wortwurzel im Griechischen hinter diesem Begriff, die geht zurück auf ein Wort, das man mit Herzlichkeit übersetzen kann. Könnte auch davon sprechen, dass man ein weiches Herz für andere hat. Und dazu gehört, dass ich mich versuche, in den anderen und in sein Empfinden hineinzudenken und hineinzuversetzen. Und dazu gehört auch, dass ich meine Gutmütigkeit zum Ausdruck bringe und dass ich vielleicht sogar die eigentliche Not des Herzens vom anderen ein Stück weit sehe und auch dafür bete. In Lukas 6, Vers 36 heißt es, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und auch hier können wir uns fragen, wie steht es um meine Barmherzigkeit mit anderen? Wie steht es um meine Herzlichkeit oder auch mein Herz für andere? Und zuletzt heißt es hier in Epheser 4, Vers 32 dann, und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und Vergebung ist ein riesengroßes Thema und ich glaube, es ist auch ein absolutes Schlüsselthema, wenn es um biblische Konfliktlösung geht. Ein Knackpunkt beim Thema Vergebung ist, glaube ich, dass auch viele Christen eine falsche oder unzulängliche Vorstellung von Vergebung haben. Nicht eine Vorstellung, die im biblischen Sinne Vergebung ist. Ja, die sagen zwar, ja, ich habe vergeben, aber sie haben nicht wirklich vergeben im biblischen Sinne. Sie haben nicht vergeben nach dem Vorbild, das Gott selbst uns gegeben hat. Aber davon ist ja hier die Rede. Ne? Wir sollen einander vergeben, so wie auch Gott in Christus uns vergeben hat. Das heißt, Gottes Gnade, Gottes Vergebung ist Maßstab und Vorbild für meine Vergebung gegenüber jemand anderem. Und eigentlich müssten wir eine Predigt halten über Vergebung in dieser Reihe über biblische Konfliktlösungen. Aber es gibt schon eine Predigt über Vergebung aus einer anderen Predigtreihe. Und die darf ich euch an dieser Stelle nochmal wärmstens ans Herz legen. Und zwar gibt es eine Predigt in der Predigtreihe Die Kraft des Evangeliums. Und da gibt es eine Predigt, die heißt Die Kraft des Evangeliums in zwischenmenschlicher Vergebung. Findet ihr bei YouTube oder auch auf der Homepage. Und es lohnt sich, da nochmal einzusteigen, sich das vielleicht nochmal anzuschauen oder anzuhören. Und ich glaube nämlich, aufgrund vieler Erfahrungen auch, die ich gemacht habe, dass Vergebung und ein richtiges Verständnis von Vergebung ein absolutes Schlüsselthema ist. Ich würde es euch am liebsten fast, wenn ich das dürfte, als Hausaufgabe mitgeben, dass ihr das nochmal vertieft und da reinschaut. Vielleicht auch mit jemand anders, vielleicht mit einem Ehepartner zusammen oder sonst was. Das ist so wichtig. Und in dieser Predigt über Vergebung, da gibt es ein vierfaches Versprechen, was Vergebung eigentlich im biblischen Sinne beinhaltet. Und das habe ich nochmal mitgebracht. Und will jetzt nochmal kurz vor Augen führen. Da ist erstens das Versprechen, wenn ich sage, ich vergebe im biblischen Sinne, erstens, ich werde an diese Sache nicht mehr denken. Das heißt, ich werde dir die Schuld und die Strafe erlassen. Du musst dafür nicht mehr büßen, ich werde nicht mehr mein Recht weiter einfordern, ich übernehme gewissermaßen die Kosten für dich. Ein zweites ist, ich werde dir diese Sache nicht mehr vorhalten und sie nicht mehr gegen dich verwenden. Also ich werde die Sache nicht mehr hervorholen in gewissen Momenten, ich werde sie auch nicht als Druckmittel verwenden und ich werde es auch nicht nutzen, um in irgendeiner Art und Weise Kontrolle in der Zukunft über dich auszuüben. Ein drittes ist, ich werde anderen nichts davon sagen. Ja, das heißt, ich werde nicht mehr über dich schlecht vor anderen reden, ich werde nicht mehr lästern, mich nicht mehr bei anderen ausheulen, um deren Mitgefühl und Anerkennung und Partei bitten. Und ein viertes ist, ich werde nicht zulassen, dass dies zwischen uns steht und unsere Beziehung schädigt. Und damit verspreche ich, dass ich nicht mehr auf den Vergehen von meinem Gegenüber herumreite weiter. Auch nicht, dass ich ihn dadurch strafe, dass ich auf Distanz bleibe, sondern ich versuche alles Mögliche, damit unsere Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und was ist das Modell dafür, dass genau das Vergebung ist? Auch dieser letzte Schritt, das Modell ist Gott selbst, der genau das für uns tut. Ja, wenn Gott sagen würde, ich habe dir zwar vergeben, aber wir können keine Beziehung mehr miteinander haben, ja, dann gute Nacht. Aber das tut Gott nicht. Sondern er schenkt Vergebung, um Beziehung wiederherzustellen. Und wir sind aufgerufen, das Gleiche zu tun. Das Wort für Gnade hier, das Wort in Vers 32 für Vergebung, das hat die gleiche Wortwurzel im Griechischen wie Gnade. Das heißt, man könnte das auch mit dass wir anderen Gnade schenken sollen, übersetzen oder wiedergeben, dass wir anderen Sünde erlassen sollen. Güte, Barmherzigkeit und Gnade, das sind Dinge, die angelegt werden sollen. Aber was ist der entscheidende Punkt, der mich motiviert, Veränderung wirklich zu wollen? Das ist unser letzter, vierter, kurzer Schritt noch und der heißt, lass dich von Gottes Gnade motivieren. Es geht um die zweite Hälfte von Vers 32 nochmal. Ich vermute mal, so manch einer von uns sitzt hier und weiß, dass Veränderung in seinem Leben eigentlich notwendig ist. Und auch mit diesem Ablegen und Anlegen, ja, das macht schon Sinn. Aber was setzt mich denn tatsächlich in Bewegung, dass ich Gott so an meinem Leben wirken lasse? Es ist der Blick auf Gottes Gnade mit mir. Und wir hatten genau diesen Rückbezug gerade in Vers 32 schon gesehen, wo es heißt, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wenn ich verstehe, wie verloren ich eigentlich war, und wie Gott mit mir umgehen müsste und dann realisiere, dass er voller Barmherzigkeit und voller Vergebung in Jesus Christus mir begegnet ist, dann kann ich kaum anders, als mich von ihm verändern lassen zu wollen. Dann kann ich kaum anders, als ihn mit meinem Leben ehren zu wollen. Und ob wir es glauben oder nicht, es ist die Gnade in Jesus, die mein Herz verändert. Es ist die Gnade, die mich motiviert, Jesus ähnlicher werden zu wollen und dem Geist Gottes in meinem Leben Raum zu geben. Es ist die Gnade, die mich daran erinnert, wer ich eigentlich bin, wo ich herkomme, wer ich ohne Jesus war und wer ich heute in Christus bin. Und es ist die Gnade, die unsere Herzen gegenüber anderen weich werden lässt. Und wenn ich mir die Gnade Gottes vor Augen halte, dann werde ich in der Lage sein, auch anderen Gnade zu schenken. Jetzt gebe ich euch ein Experiment mit für deine nächste Konfliktsituation. Nicht so leicht, aber probiert es mal. Am besten, wenn du merkst, dass da schon was Verkehrtes unter der Oberfläche anfängt zu arbeiten und zu brodeln, oder aber spätestens, wenn es eskaliert sein sollte, dann tu Folgendes. Dann zieh dich zurück, schlag eine Bibelstelle auf, die du mit der Gnade Gottes besonders verbindest, wo das deutlich zum Ausdruck kommt für dich, dann bekenne deine Sünde, dann dank dem Herrn für seine Gnade, die er dir erwiesen hat, und dann singe oder höre, je nachdem, wie du so bist, ein Lobpreislied, das die Gnade Gottes stark für dich zum Ausdruck bringt, und bitte darum, dass Gott dir die gleiche Gnade schenkt für dein Gegenüber, die er dir geschenkt hat. Und wenn ihr euch dann wieder trefft, dann hast du vor allem eines im Sinn, und zwar die Frage, was ist mein Balken und was gibt es zu bekennen und wie kann ich dem anderen jetzt Gnade erweisen? Ich vermute mal aus eigener Erfahrung und auch aus dem, was ich weiß, dass nicht jede Konfliktsituation in unserem Leben so angegangen wird von uns, sondern dass wir ganz viel mit uns selbst ausmachen und dass wir den eigentlichen Konflikt unseres Herzens ganz oft übersehen und gar nicht vor Gott austragen. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir diese Prinzipien, die wir gehört haben in den vergangenen Wochen, lernen und beherzigen und tun, dann lösen sich Konflikte. Und dann werde ich auch nach einem ganz anderen Motto leben, das müsste man sich fast irgendwo hinhängen, was heißt, wie Gott mir, so ich dir. Das ist das Motto, was die Bibel uns immer wieder deutlich macht, auch in Epheser 4 an dieser Stelle. Nun kommen wir am Ende dieser Predigt und auch dieser Predigtreihe zu einem Fallbeispiel, in das wir heute Morgen noch einen kurzen Blick werfen wollen. Und ich will dieses Fallbeispiel mit uns durchgehen und hoffe, dass es hilft einfach, dass wir die Dinge anwenden können. Und wir tun das anhand von diesem Dreibaumdiagramm, also diesem Zettel, den ihr habt. Das heißt Dreibaumdiagramm, weil auf der linken Seite ein Baum ist und auf der rechten Seite ein Baum ist und in der Mitte ein Kreuz ist, das aus einem Baum gemacht worden ist. Von daher ist das ein Dreibaumdiagramm. Und wir steigen ein in das Fallbeispiel von Ute. Ute ist Mutter von drei Kindern. Einer 15-jährigen Tochter, einem 10-jährigen und einem 7-jährigen Sohn. Dem kleinen Sohn muss sie regelmäßig erklären, dass er nun in der Schule ist. Und jeden Nachmittag muss sie im stundenlangen Kampf mit ihm die Hausaufgaben durchkriegen. Der 10-Jährige ist sehr sportbegeistert und ist sowohl im Fußball wie auch im Schwimmverein, wo er jeweils zweimal die Woche Training hat und hingefahren werden muss. Die 15-jährige Tochter steuert momentan mit Vollgas auf den Höhepunkt der Pubertät zu und es vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht mit Ute diskutiert, wann sie nach Hause kommen muss. Ute selbst liebt es, jeden Mittwoch mit ihren Freundinnen in die Sauna zu gehen und kann in dieser Zeit so richtig auftanken. Nun ist es mal wieder soweit. Der Mittwoch ist endlich wieder da und Ute freut sich den ganzen Tag auf die Sauna, die ihr die Strapazen des Alltags um einiges erleichtern. Es ist 17.30 Uhr und eigentlich müsste ihr Mann jeden Moment von der Arbeit nach Hause kommen, sodass Ute um 17.45 Uhr losfahren kann. Die Zeit vergeht. Es wird 18 Uhr, 18.30 Uhr und schließlich 19 Uhr, bis ihr Mann endlich auf den Hof fährt, nachdem er zuvor nur eine kurze Nachricht mit den Worten geschrieben hat, es wird leider etwas später. Noch bevor ihr Mann das Auto abgeschlossen hat, kommt Ute rausgestürmt mit den Worten, wo warst du? Wir hatten doch gesagt, dass du um 17.30 Uhr zu Hause bist. Wie um alles in der Welt kann es sein, dass du jetzt erst hier erscheinst? Hast du dich wohl mal wieder mit deinem Kollegen verquatscht? Du sitzt ja den ganzen Tag entspannt im Büro, während ich mich hier mit den Kindern rumärgere. Danke, dass ich schon wieder zu spät komme. Daraufhin sagt ihr Mann, sag mal, geht's noch? Ich stand gerade 1,5 Stunden im Stau und mir reicht's. Aber dass du mich jetzt hier so anmachst, muss ich mir echt nicht bieten lassen. Es gibt auch noch andere Menschen auf der Welt als dich und deine Saunafreundin. Ich fasse es nicht. Das ist die Situation. könnten das noch viel weiter spinnen, ja, es könnte weiter eskalieren. Aber das ist die Situation. Jetzt gehen wir anhand von dieser Situation mal durch dieses Dreibaumdiagramm durch und nutzen das als ein Tool. Da seht ihr oben unter der Nummer 1, seht ihr Situation. Und die Situation, die hatten wir gerade, nämlich Utes Mann kommt zu spät von der Arbeit nach Hause und sie kann nicht los. Das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Dann das zweite hier, also was war ihr Erleben? Sie fühlt sich vergessen, sie fühlt sich vernachlässigt, sie ist zornig, sie ist sehr gereizt, sie redet wütend, sie ist unfreundlich und lieblos mit ihrem Mann. Sie unterstellt ihm Dinge und verleiht ihrem Unmut verbalen Ausdruck. Und all das, man könnte auch vieles mehr nennen, all das ist das Offensichtliche, was da ist, ist die Frucht, könnte man sagen. Ja, das ist über der Erdoberfläche auf der rechten Seite an diesem Baum, an diesem kahlen Baum. Gehen wir einen Schritt weiter an die Wurzel zu Punkt 3 und 4. Also die Frage danach, was treibt sie denn an? Und es könnten verschiedene Dinge sein. Ich nehme mal so ein paar, zum Beispiel endlich dem Alltag zu entfliehen, gerne pünktlich sein zu wollen, weil das ein hohes Gut für sie ist, vielleicht auch möglichst viel Saunazeit mit ihren Freundinnen zu haben und auch die Sehnsucht nach Ruhe und Entspannung, all das könnten so Dinge sein. Jetzt können wir uns fragen, sind das Dinge, die sind grundverkehrt? Nö, sind sie nicht. Wir gönnen der Ute, die so gestresst ist, dass sie mit ihren Freunden in die Sauna gehen darf. Alles gut an sich. Das Problem ist nur, dass mindestens einer ihrer Wünsche lebensbeherrschend geworden ist und damit an Gottes Stelle tritt. Und so könnte Ute zum Beispiel unter diesem Punkt 4 hier eintragen, ich will zum Beispiel sowas wie Auszeit oder ich muss zum Beispiel viel Saunazeit haben mit meinen Freundinnen. Bei 5 ist dann die Frage, was steht ihm im Weg? Was verhindert ihren Wunsch? Ganz offensichtlich ihr Mann, der zu spät kommt. Und dann geht es zum Kern der Sache bei Punkt 6. Ute wird davon bestimmt, was sie will. Es geht um sie. Es geht um ihren Wunsch, um ihr Ego, könnte auch sagen, um ihre Selbstsucht. Und das ist das Allerwichtigste. Und wenn sie nicht bekommt, was sie will, dann zündet die Bombe. So. Ja, das ist dahinter. Ihr Wunsch, der ist im Kern ihres Herzens verankert. Der treibt sie an. Das ist das höchste Gut. Und das bestimmt ihr Denken. Und ihr Denken, das könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass sie sich denkt, mein Mann muss doch verstehen, dass ich Abstand von diesem nervigen Alltag brauche. Oder wenn ich ihm nur etwas wichtiger wäre, ja, dann wäre er pünktlich gewesen. Oder ihm scheinen meine Freundschaften mit meinen Freundinnen ja völlig egal zu sein. Er denkt nur an sich. Ja, und bei anderen, da klappt das ja auch. Nur bei uns, da klappt das nicht. Alles so Gedanken, die dadurch ausgelöst werden können. Und so bestimmt das selbstsüchtige Herz und maßgeblich die Gedanken, die dann hervorkommen, am Ende die äußerlichen Taten, die zum Vorschein treten. Das seht ihr über der Erdoberfläche dann wieder bei 7. Und das sind dann diese Vorwürfe, die Lieblosigkeit, das wütende Reden, die Härte und so weiter. Und während wir Menschen nur das Offensichtliche sehen bei 7, was über der Erdoberfläche ist, was in unserem Leben zum Vorschein kommt, sieht Gott unter Punkt 8 die eigentlichen Probleme des Herzens, die Anbetung. Und dieses Wurzelproblem, und das ist der Schlüssel, dieses Wurzelproblem, der muss angegangen werden. Das ist Punkt 9. Das heißt, wenn irgendetwas anderes an die Stelle von Gott tritt, zum Beispiel der Wunsch danach, Abstand vom Alltag zu haben, und es tritt an Gottes Stelle und das bestimmt das Leben, dann muss an dieser Stelle Umkehr stattfinden. Ja, dann muss im Gebet vor Gott bekannt werden, nicht nur, dass ich mich falsch verhalten habe, sondern auch, dass der zum Beispiel Wunsch nach Alltagsabstand mir zu wichtig geworden ist und eigentlich Gott ersetzt hat oder meinetwegen die Zeit mit den Freundinnen oder was auch immer. Und Ute könnte zum Beispiel das anerkennen, dass ihr Alltagsabstand jetzt so wichtig geworden ist und das wichtiger geworden ist, als Gott zu gefallen und Gott zu ehren. Und so bittet sie um Vergebung, sie kehrt um und sie bittet Gott um Hilfe, ihm zu gefallen. Dieser Schlüssel hier am Kreuz, das ist der Schlüssel der Buße für unsere Konfliktsituation, und zwar Buße auf Herzensebene. Und das ist absolut entscheidend, dass wirklich Umkehr in meinem Herzen stattfindet, Umkehr in meiner Anbetung und auch in meiner Ausrichtung, weil sonst erleben wir keine wirkliche Veränderung. Sonst haben wir vielleicht eine Frucht ohne Wurzel, aber es ist keine wirklich echte Frucht und es ist auch nichts, was von langer Dauer sein wird. Also Ute kehrt um. Und dann geht's weiter, Punkt 10. Ute dankt Gott für seine Vergebung mit ihr und bittet um ein neues Verlangen und sie bittet um die Leitung des Heiligen Geistes. Und es führt in Punkt 11 zu einem anderen Kern. Weil im Kern ihres Herzens geht es jetzt darum, Gott zu gefallen. Das ist das Allerwichtigste. Davon wird ihr Denken eigentlich jetzt bestimmt. Ja, und das Denken, das verändert sich und könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen, dass sie sagt, vielleicht auch im Gebet, Herr, du siehst meinen Wunsch, in die Sauna zu gehen. Ja, und du siehst auch den Stress, den ich gehabt habe. Und du kennst auch meinen Wunsch, mich mit meinen Freundinnen zu treffen und mich zu erholen. Und jetzt ist mein Mann zu spät. Und ich denke einfach, ja, das war nicht seine Absicht. Ich will ihm da nichts unterstellen. Hilf mir, diese Situation im Vertrauen auf dich so anzunehmen. Und Herr, du kennst zwar meinen Wunsch, aber du sollst und du darfst entscheidend, wie dieser Abend heute weitergeht. Ob ich in die Sauna gehe, wann ich in die Sauna gehe. Und ich bitte dich auch, Herr, hilf mir, mit den herausfordernden Kindern gut umzugehen und hilf mir, eine sanfte, liebevolle Ehefrau zu sein, vielleicht auch, wenn mein Mann gleich kommt, wenn sie sich noch nicht gesehen haben. Und so geht es dann weiter zu Punkt 12 und 13. Utes größter Wunsch ist jetzt, Gott zu gefallen und die Gegebenheiten so zu nehmen, wie er es entscheidet, wie Gott das in ihr Leben gestellt hat. Und ihre Agenda, so steht das da so deutlich, ne, ist, ich will, was Gott will. Und aus diesem veränderten Herzen heraus und aus dieser neuen Gesinnung, diesem neuen Denken heraus, erwächst dann auch ein ganz anderes Verhalten. Und das ist auf der anderen Seite 14 bei diesem Baum mit den Früchten. Nehmen wir mal an, Ute hätte umgedacht, noch bevor ihr Mann auf den Hof fährt. Ja, sie versteht, was passiert da eigentlich gerade alles in mir. Dann hätte das zu einer ganz anderen Frucht geführt. Dann wäre sie ihrem Mann liebevoll begegnet. Sie hätte freundlich mit ihm geredet. Vielleicht hätte sie ihn sogar aufrichtig gefragt, ob alles in Ordnung bei ihm ist und ganz kurz auch, wie sein Tag war, und sie hätte ihm nichts unterstellt. Nehmen wir an, sie durchdenkt das erst nach der Konfliktsituation, nachdem es eskaliert ist, so, und denkt dann um, dann würde es dazu führen, dass Ute ihren Mann um Vergebung bittet. Unabhängig davon, was er sieht, was er falsch gemacht hat oder nicht, später Balkenprinzip, ja, aber sie bittet ihn um Vergebung, dass sie ihn so angepflaumt hat und dass sie ihm Dinge unterstellt hat und dass sie ihm keinen Respekt erwiesen hat. Und sie würde ihm vielleicht auch Danke sagen dafür, dass er jeden Tag, Tag für Tag arbeiten geht, um die Familie zu versorgen, und sie würde ihm ihre Liebe zeigen. Und so hätten wir eine ganz andere Frucht, die da entsteht, aus einem wirklich veränderten Herzen. Wenn Veränderung im Herzen durch echte Buße, echte Umkehr, durch neues Leben in Jesus und durch die Leitung des Heiligen Geistes entsteht oder geschieht, dann entsteht wirklich echte Frucht. Und dann erlebt man echte Veränderung, die allerdings nicht von uns, sondern von Gott selbst bewirkt wird. Und das sehen wir bei dem Punkt 15. Der Mensch sieht ein verändertes Leben und Gott wird verherrlicht, Gott wird geehrt. Ich weiß nicht, ob ihr euch speziell in Ute wiederfindet, vielleicht nicht ganz so exakt, aber vielleicht, oder ich hoffe, dass ihr trotzdem dieses Muster versteht, und das fasst so gut zusammen, was wir in der ganzen Predigtreihe über biblische Konfliktlösung hatten. Und ihr dürft dieses Dreibaumdiagramm sehr gerne mitnehmen als Tool für euch zu Hause. Ich würde sogar empfehlen, das vielleicht irgendwo in Sichtweite aufzuhängen an euren Streitpunkten, also da, wo es am öftesten eskaliert, und sich das vor Augen zu führen. Oder aber auch, wenn man mal wieder gestritten hat und Konfliktsituationen da waren, das vorzunehmen zur persönlichen Selbstreflexion. Es waren 4 entscheidende Schritte von heute Morgen zur Veränderung, die wir uns angeschaut haben anhand von Epheser 4. Und der erste war, lass dich von Gottes Geist leiten. Der zweite, legt das Alte ab. Der dritte, legt das Neue an. Und der vierte, lass dich von Gottes Gnade motivieren. Ich will gerne zum Abschluss der Predigt und auch der Predigtreihe noch mit uns beten. Und vielleicht können wir schon dazu aufstehen. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, das ja, uns so viel Einblick gibt hinein in das, was unsere Herzen betrifft, was unser ganzes Menschsein betrifft, wie wir funktionieren. Und wir sehen, wenn wir in dein Wort schauen, auch in unser Leben schauen, dass wir wirklich Veränderung brauchen und dass Veränderung von uns selbst, die tiefgreifend ist und die nachhaltig ist, nicht von uns bewirkt werden kann, sondern von dir bewirkt werden muss. Und wir beten darum, dass du in unserem Leben uns schenkst, dass wir Dinge nicht nur hören, sondern dass wir sie wirklich anzuwenden wissen. Wir beten besonders für die Predigtreihe auch, die wir gerade hatten, und auch für den Morgen von heute, dass wir das ganz praktisch werden lassen, dass du uns mit deinem Geist in der nächsten Konfliktsituation erinnerst, was da eigentlich vor sich geht, und dass wir umkehren hin zu dir und uns von dir leiten lassen können. Herr, wir brauchen dein Eingreifen, wir brauchen deine Veränderung. Danken dir für die Gnade, die du uns entgegengebracht hast, für die Geduld, mit der du uns Tag für Tag umgibst. Und wir wollen dich auch bitten, dass du uns hilfst, die gleiche Gnade, die wir bekommen haben, auch anderen Menschen zu erweisen. Und du siehst, wo ein jeder herausgefordert ist in seinem alltäglichen Leben, wirklich auch in Konfliktsituationen auf dich zu blicken. Und wir beten darum, dass du hilfst, dass wir deine Gnade stets vor Augen behalten. Und wir loben und preisen dich dafür, wenn du Veränderungen in unserem Leben geschenkt hast und das fortwährend auch immer weiter tust. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.